Ja, guten Morgen. Oh, und jetzt soll ich noch predigen. Wow. Ich mag mich erinnern an diesen ersten Tag, als Anna gekommen ist in diese Heilungstage. Das war ein Chaos, weil das sollte eigentlich nicht bei uns stattfinden. Und plötzlich war die ganze Meute hier. Und kaum war das fertig, kam Anna zu mir, zum Mischpult, und wir haben uns über Gott und die Welt auseinandergesetzt und sie hat Fragen gestellt. Aber ich habe gemerkt, sie ist offen wie ein Schwamm, und ich habe ihr ein Buch mitgebracht für den nächsten Abend schon, Jesus, unser Schicksal. Und da ist was gegangen. Wow, genial, was Gott tut. Es ist super, das ist erst der Anfang, oder? Jetzt geht es weiter, jetzt wirst du verpflanzt an einen anderen Ort, aber da sollst du blühen und wachsen und Menschen zum Segen sein, und andere Menschen werden dir zum Segen sein. Amen. Wow. Ja, super. Also, unser Obertitel unserer Predigtserie lautet ja Impulse an die Braut und Gemeinde Jesu aus der Schatztruhe des Epheserbriefes. Hat euch das was gebracht bis jetzt? Ich glaube, wir könnten aus dieser Kiste noch so manchen Edelstein herauskramen. Und wir hätten nicht annähernd diese Schätze, diese Geheimnisse, die der Paulus da versteckt hat in dieser Truhe, hätten wir geplündert, oder? Wir werden da nicht mehr stundenlang dran sein, aber es kommen noch ein paar interessante Kapitel, Kapitel 5 und dann vor allem Kapitel 6. Und währenddem ich so heute gebetet habe für dieses Thema, was dran ist, so in unseren Kapiteln 4 und 5, wo wir im Moment sind, ist mir ein interessanter Vers ins Auge gestochen. Und ich habe gewusst, ich muss das angehen. Nachdem ich es studiert habe, hat es mich fast umgehauen. Und es ist der Vers, der Paulus kommt auch im 5. Kapitel auf dieses Thema zu sprechen. Und im 4. Epheser 4, 29 steht, kein schlechtes, böses, unnützes, faules oder giftiges Wort, anders übersetzt, soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung. Wisst ihr, was Erbauung ist? Erbauung ist, wenn man ein Haus baut, wenn man die Backsteine schön aufeinander legt, so dass das funktioniert. Wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringen. Wir kennen diesen Vers, oder? Als ich Tina gesagt habe, was ich mich entschieden habe, hat sie mir ein interessantes Zitat zugeschoben. Es ist ein Zitat von Dr. Neil Anderson, ein Vater in Christus, ein Mann, der zum Beispiel das Buch geschrieben hat, Neues Leben, neue Identität, würde Sabin sehr gefallen, ein Mann der Seelsorge, ein Mann, ein Vater in Christus. Und er hat interessant gesagt, ich glaube, wenn wir nur diesen einzigen Vers aus dem Neuen Testament auswendig lernen, praktisch umsetzen und nie mehr missachten würden, dann könnte man die Hälfte bis drei Viertel aller Probleme in unseren Familien und Gemeinden lösen. Oh, das habe ich gerade getroffen. Habe ich gesagt, das will ich. Dann braucht es keine Pastoren mehr. Drei Viertel der Probleme weg. Hey, so gewaltig. Es ist wirklich gewaltig. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gesehen, es ist wirklich ein gewaltiges Thema, das Paulus nicht zufällig da angesprochen hat. Ich habe den Titel gewählt, mit Jakobus, von Jakobus inspiriert, unsere Zunge, entweder Brandstifter oder ein Auslöser des Segens. Und ganz zufällig ist das nicht das Thema gekommen. Da gab es einen Anlass. Wie schon im vorher angegangenen Vers hat Paulus über das Stehlen gesprochen. Da gab es eine Veranlassung. Und bestimmt war Ephesus nicht die einzige Gemeinde damals, wo es ein paar Leute hatte, die eine etwas schnelle und scharfe Zunge besaßen. Das galt nicht nur den Ephesern, das galt nicht nur dieser griechischen Welt, oder? Ich glaube auch in der heutigen Zeit. Kommt es immer wieder vor, dass auch wir, oder? oder andere Geschwister des Glaubens bewusst oder unbewusst manchmal von neuigkeitshungriger oder übertriebener Redseligkeit getrieben, etwas Unnötiges oder Unweises sagen. Und es wird auch immer wieder schwache Glaubensbrüder geben, die in ihrem Reden rein weltliches Denken bekunden. Aber nehmen wir den ganzen Zusammenhang dieses Briefes. Da geht es um die Prinzipien, die Paulus beschreibt, wie eine Gemeinde harmonisch funktionieren kann. Und inspiriert vom Heiligen Geist konnte er sich dieses Thema nicht einfach durch die Binsen gehen lassen. Unser Reden. Und tatsächlich ist nichts gemeinschaftsstörender oder demolierender als ein unbeachtetes, als ein unnötiges, als ein wenig bringendes, als ein ungeistiges Reden. Und wenn wir da lesen, merken wir wirklich, dass diese Verse in den Gemeinderahmen wirklich zu spannen sind. Der Apostel hat das viel zu klar formuliert. Er sagt also mit seinem Satz, das Reden der Gemeindeglieder soll nicht kontraproduktiv sein, sondern ganz bewusst produktiv sein für den Aufbau, für den Bau der Gemeinschaft. Paulus beschreibt die Aufgabe unserer Rede, ganz speziell auch in der Gemeinschaft. Die Aufgabe der einzelnen Gemeindeglieder mit dem griechischen Wort oikodome, was eben die Auferbauung der Gemeinde beschreibt. Und somit beschreibt der Urtext mit deiner bildlichen Sprache schon ganz genau, was wir eigentlich tun sollten. Jedes einzelne Wort, das wir einander einfach schenken oder geben, soll bewusst förderlich sein für den Bau des Hauses Gottes. Ich habe das versucht, mit einer Folie klarzustellen. Einfach gesagt sind wir berufen, uns ganz bewusst mit jedem unserer Worte ganz bewusst einzureihen ins Aufbaukommando im Reich Gottes und uns ganz konkret zu distanzieren von jeglichem Abbruchkommando. Habt ihr verstanden? Und das braucht eine Entscheidung mal. Das braucht eine bewusste Entscheidung. Und es leuchtet doch eigentlich ein. Wenn du und ich uns entscheiden, Einzelne immer und immer wieder konsequent mit unserer Rede aufzuerbauen, wird schlussendlich die ganze Gemeinde wachsen und auferbauen. Wenn unser Reden gezielt erbauend ist, wird es deshalb oft ein gebendes Reden sein, das ein konkretes Ziel, eine konkrete Absicht hat, nämlich meinem Nächsten in allen Belangen weiterzubringen, ihn zu segnen, ihn wohlzutun. Wir machen ein bisschen Exegese noch. Wir haben gelesen, kein böses Wort, anders übersetzt, kein faules Wort wäre eigentlich korrekt vom Grundtext, soll aus unserem Mund kommen. Faul im Sinne vom griechischen Verständnis ist, zum Beispiel wird gesprochen, dieses Wort wird verwendet von verwesendem Fleisch oder verfaultem Gemüse und so weiter. Was machen faule Dinge? Sie stinken, ja, sie stinken. Sie sind oft unbrauchbar und manchmal sogar etwas schädlich. Der Florian hat jetzt was gegessen, das nicht so gut war. Das war schlecht, oder? Wenn wir unserem Gegenüber unbedachte oder gar entwürdigende Botschaften weitergeben, anstelle, wie wir gelesen haben, Worten der Gnade, schaffen wir dem Feind oft unbewusst die Gelegenheit, Beziehungen zu zerstören. Und dieser Vers ermahnt uns zu prüfen, ob die Worte, die wir uns richten an den anderen, ob die von Hass geprägt sind, von Anklage, von Verurteilung oder ob sie etwas auslösen, etwas Positives, Heilung, Hoffnung, Vertrauen, eben Gnade. Und das ist ganz speziell genial, was Paulus sagt. Er sagt, unsere auferbauenden Worte, die sollen wohltun und die sollen Gnade erweisen. Was ist Gnade? Unverdiente Gunst. Einfach nicht verdient, aber du bekommst es einfach. So begegnet Gott, Gott sei Dank mir und dir, oder? Und in unserer Rede soll das genau gleich sein. Der verlorene Sohn hat den Vater brutal beleidigt. Sein ganzes Erbe verzockt, die Familie in Verruf gebracht. Und trotzdem hat ihn der Vater nicht bestraft. Ich hätte ihm gegeben, was er verdient hätte, oder? Aber er hat ihn vielmehr in seiner Gnade wieder aufgenommen und hat nicht das gegeben, was er verdient hat, sondern das, was er nötig hatte für einen Neuanfang, für eine neue Chance. Anstatt ihn zu bestrafen, hat er eine Fete steigen lassen. Gott ist unglaublich, oder? Und wenn wir Gnade vermitteln sollen durch unsere Reden, dann sollen wir also unseren Gesprächspartnern nicht das geben, was sie verdient hätten, richtig, sondern das, was sie nötig haben, dass sie vorankommen, dass sie wachsen, dass sie ermutigt sind. Es ist so viel Entmutigung in dieser Welt. Und das sollen wir positiv sein. Habt ihr verstanden? Das ist eigentlich schon die ganze Exegese zu diesem Vers. Ich habe das zum Anlass genommen, die Bibel zu durchblättern und habe gerade ein bisschen Buße getan, dass ich dieses Thema doch irgendwie ein bisschen in der Nebenschublade gespeichert hatte. Gottes Wort im Alten Testament und im Neuen Testament ist so vielfältig eingegangen auf dieses Thema. Und so sollte auf unserer Gebetsliste ein Vermerk sein, der uns immer wieder daran erinnert, dass wir uns regelmäßig mit Gott unterhalten über den Gebrauch unserer Zunge. Das habe ich notiert so und immer wieder tut es mir gut, mal darüber nachzudenken. Und zwar sollen wir das nicht nur tun, weil Jesus gesagt hat, schaut euch das mal an. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen. Hast du auch schon mal ein unnützes Wort gebraucht? Wie ich? Wir sollen das nicht nur tun, weil Paulus gesagt hat, wenn jemand meint, Gott zu ehren, aber seine Zunge nicht im Zaun halten kann, ist seine ganze Gottesverehrung wertlos und er betrügt sich selbst. Da wäre ein starkes Wort, oder nicht? Mama mia! Wenn es da nicht stimmt, dann stimmt es überhaupt nicht, oder? Nein, wir möchten uns heute doch nicht auf das Negative fixieren, sondern auf die positiven Aspekte. Worte haben eine gewaltige Macht, die wir uns zu Nutzen machen sollen. Und das geht's heute. Sprüche 10,11 sagt zum Beispiel, eine Quelle des Lebens ist der Mund des Gerechten. Eine Quelle des Lebens. Willst du Leben haben? Dann pass auf deine Worte aus. Tod und Leben, sagt der Prediger in Sprüche 18,21, stehen in der Gewalt der Zunge. Und wer sie viel gebraucht, wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen. Aber mal ganz von Anfang an. Zuerst ist es wichtig, dass wir verstehen, es geht nicht darum, ein bisschen Kosmetik zu machen an unseren Lippen, oder? An unseren Wörtern, sondern wir müssen das Problem bei der Wurzel anpacken. Und wo ist der Ursprung unserer Worte, sagt Jesus? In unserem Herz, in unserem Zentrum unseres Lebens, unserer Persönlichkeit. Da sagt er nicht gerade zimperlich, diesen Pharisäern. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Matthäus 12,34. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes empor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Also irgendwie kannst du deinen Mund nicht immer überlisten, da muss im Herz beginnen, oder? Unser Reden zeigt uns also auf, was in unserem Herzen wohnt und was Raum hat. Mama mia. Also mit anderen Worten, der Schlüssel für ein Gott wohlgefälliges Reden ist ein gereinigtes Herz. Ist dein Herz, das ausgerichtet ist auf Gott? Und ich sage es mal so, ein Herz, das sich ausstreckt nach dem Heiligen Geist und sagt, Geist Gottes, führe und leite mich und füge mein Herz mit Gutem. Es ist interessant, wie der Jakobus im dritten Vers, im dritten Kapitel, im zweiten Vers sagt, dass nicht der ein vollkommener Mann ist, der einen Namen hat, der Zeichen und Wunder tut, sondern der sein Reden im Griff hat. Gewaltig! Das ist die biblische Beschreibung von einem vollkommenen Mann. Und wenn ich das höre, dann ist mir schon klar, es ist vermessen zu sagen, dass wir aus eigener Kraft es schaffen, unser Herz und unser Reden perfekt in Ordnung zu halten. Du schaffst es nicht alleine. Aber eben, das ist genau so ein Gebiet, da lädt uns Gott ein, aus seiner Gnade zu leben. Halleluja! Ist das nicht schön? Ich schaff's nicht, aber ich darf aus seiner Gnade leben. Was heißt das? Ich darf leben aus der Kraft, die er mir gibt, aus den Ressourcen, die er mir dargeben möchte. Und wo beginnt das Leben? In der Gnade. Wann beginne ich, Anschluss zu haben an den göttlichen Ressourcen? Es beginnt immer mit meiner Kapitulation. Wenn ich sage, Herr, ich schaffe es nicht. Ich weiß, mein Reden, Mamma mia. Aber Herr, danke, dass du mir hilfst. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du mir hilfst, über meinem Herz zu brüten. Ich flehe dich an, hilf mir da weiterzukommen, dir wohlgefällig zu leben. Da ist unsere Kollaboration so wichtig. Sprüche 4, 23 sagt, das kennen wir, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist der Vers, wenn es darum geht, um unsere Worte Gott wohlgefällig zu haben. Und da kapituliere ich immer wieder und sage, um Gottes Willen, Heiliger Geist, hilf mir zu verstehen, zu erkennen, was ich zuerst mal in mein Herz hineinlasse. Brüte darüber, dass ich aufpasse, was ich in meinem Herz bewege. Und dann hilf mir, dass jedes Wort, das von meinen Lippen kommt, dass es wirklich dich verherrlicht. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hatte das schon vor Tausenden von Jahren gelernt. Psalm 19 hat er zum Beispiel gesagt, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und dann hat er ein weises Gebet gesprochen. Im Psalm 141 habe ich auch schon gebetet. Bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund. Wache über die Tür meiner Lippen. Ja, manchmal braucht es eine ganze Wachmannschaft bei mir. Das ist so. Also, der Schlüssel für ein Gott wohlgefälliges Reden ist ein gereinigtes, auf Gott ausgerichtetes, ein hingegebenes Herz, das sich danach ausstreckt, vom Heiligen Geist abhängig zu sein, erfüllt zu sein, geleitet zu sein. Und wenn wir uns ausstrecken, dass der Heilige Geist uns hilft und uns führt, wenn wir uns ausstrecken, mit ihm zusammenzuarbeiten, dann wird etwas freigesetzt in unserem Leben. Wenn wir ihm erlauben, dass unsere Worte geändert werden, dann wird sich unser Leben verändern. Denn Worte sind nicht bloß Informationsträger, sie bilden nicht nur ab, was irgendwo ist, sondern Worte haben ein unglaubliches veränderndes Potenzial und sie prägen das, was wir Wirklichkeit nennen, ganz maßgeblich. Schöpfungsbericht, dort beginnt's, oder? Da lesen wir, dass Gott die Welt nicht aus sichtbarer Materie, sondern durch sein Wort geschaffen hatte. Detail für Detail, er sprach und es geschah. Was für ein kreativer Power, die Natur. die Tiere, Sonne, Mond, Sterne, Vegetation. Genial, oder? Und im Neuen Testament das genau gleiche Muster. Jesus ließ den Grabstein, der bereits vier Tage das Grab von Lazarus verschlossen hatte, beiseite rollen und rief: Lazarus, komm raus! Mama mia, du! Und der Tod, der musste sich ergeben. Nicht mal der Tod konnte ihn halten. Gottes Reden schafft Leben und es ist positiv und es ist kreativ. Und es erfüllt immer den Zweck, wieso Gott ihn bestimmt hat. Jesaja 55, 11. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Amen. So, jetzt kommt's. Die Worte Gottes sind also powerful. Aber ebenso die Worte, die wir aussprechen, haben dieselbe mächtige Kraft und Autorität. Wieso? Ganz einfach, weil wir Gott ähnlich und nach seinem Ebenbild erschaffen worden sind. Und hast du schon mal Markus 11, 23 gelesen? Da sehen wir, dass Jesus erwartet, dass was seine Jünger im Glauben aussprechen, umgesetzt wird. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Das erwartet Jesus von deinem Reden. Wow. Du bist im Ebenbild Gottes erschaffen mit derselben Berufung. Der Jakobus im dritten Kapitel, der war so angetan von diesem Thema, dass er gleich drei Beispiele verwendete, um darzustellen, eben was für ein Power, für eine Kraft hinter unseren Worten, hinter unseren menschlichen Worten sind. Erstes Bild. Er sagt, der ganze Leib eines starken Pferdes wird durch das Zaumzeug in seinem Maul gelenkt. Oder habt ihr schon mal ein Pferd gesehen und gehabt? Mama mia, ich habe ein paar Erlebnisse gehabt. Gewaltig. Ein kleines Zaumzeug und das ganze Pferd wird gelenkt. Zweitens, riesige Schiffe werden von heftigen Winden hin und her getrieben. Und wie werden sie gesteuert? Von einem verhältnismäßig winzigen Steuerruderlein, oder? Werden sie auf Kurs gehalten. Ganz klein, aber das reicht. Und er sagt, er ist so beeindruckt, er bringt ein drittes Thema. Er sagt, schaut mal, ein kleiner Funke, was für ein ganzer Wald er anzünden kann. Hast du auch schon mal einen Wald angezündet? Ich schon mehrere. Mama mia. Und wenn es brennt, wird es heikel, oder? Und dann sagt er aber nach diesen drei Bildern, hört mal, genau so ist es mit unserer Zunge. Sie ist so winzig klein, kann aber mit ihren ganz kleinen Bewegungen erschreckend viel bewegen. Positiv wie auch negativ. Und jetzt kommt's. In welche Richtung es sich dann bewegt, das entscheidet wer? Das entscheiden wir. Die Worte, die wir aussprechen, die wir heute aussprechen, zum Beispiel an diesem Sonntag, die guten wie auch die schlechten, die haben einen direkten Einfluss auf uns, auf unsere Familie, auf unsere Umstände, auf unseren Geist. Worte können aufbauen, wie es der Paulus wünscht, oder sie können niedermachen. Worte können Leben bringen oder, wie wir gehört haben, den Tod. Worte können Sicherheit geben oder verängstigen. Worte können den Segen Gottes einladen oder stattdessen einen Fluch freisetzen. Ja. Und deswegen ist die Bibel so detailliert. Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde Bibelstellen vorlesen, wie schädlich ein unnützes oder negatives Wort sein kann. Sprüche 29, 20 warnt uns vor unbedachtem Reden. Das gilt mir. Kennst du jemanden, der redet, ohne zu haben? Ich sage dir, für einen Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Dann nimmt kein Kopf aus dem Mund, oder? Boah, Sprüche 2019 warnt vor Klatsch und Tratsch. Da sind nicht nur die Frauen gemeint, die Männer sind schlimmer manchmal. Wer klatscht, plaudert auch Geheimnisse aus, deshalb triff dich nicht mit Leuten, die zu viel reden. Sprüche 10,19 warnt vor unnützen Worten, vor viel Gerede. Ein Mensch, der viel redet, der versündigt sich leicht. Matthäus 5,27 warnt uns davor, unklare, so wischiwaschi Aussagen zu machen. Euer Ja sei ein Ja-Ja und euer Nein ein Nein-Nein. Jedes weitere Wort, man höre ein Staunen, sagt Jesus, kommt vom Bösen. Und deswegen sagt der Jakobus wieder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Der dritte Teil passt noch, aber der erste und der zweite ist ein bisschen schwierig, oder? Ich bin sehr schnell zum Reden und zum Losen, du. Gott hat uns zwei Ohren gegeben und einen Mund. Aber das haben wir noch nicht begriffen, oder? Wow. Und jetzt ist ganz interessant. Es genügt nicht, wenn wir negative Worte verkneifen. Ist zwar ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber eine Veränderung in unserem Leben und in unserem Umfeld beginnt erst dort, wo wir anfangen, ganz bewusst positive Worte, wahrheitsgemäße Worte zu proklamieren und auszusprechen. Ich nehme mal Sprüche 21, 14, da heißt es, von der Frucht seines Mundes wird einer mit Gutem gesättigt werden. Möchtest du mit Gutem gesättigt werden? Wow! Wenn du mit Gutem gesättigt werden willst, musst du dir also selbst und auch anderen gegenüber entschieden leben. Hoffnung, Segen, Glauben, Ermutigung aussprechen. Jetzt mal ein bisschen praktischer. Es gibt Christen, die sagen, ich bin offen für all das, was Gott in meinem Leben tun möchte. Das ist sehr verbreitet. Sie warten also ab und sehen Gott so wie eine gute Fee, die von Zeit zu Zeit mit ihrem Zauberstab da ein bisschen wedelt und etwas freisetzt. Wenn wir aber möchten, dass Gott durch unser Leben Dinge freisetzt, ist es wichtig, dass wir uns bereit machen, uns mit seinem Wort, mit seinem Willen zu synchronisieren und eng mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das sind höchst super Nachrichten. Wir sind also nicht berufen, klagend herumzusitzen und zu warten und zu wünschen, dass Gott irgendetwas mal verändert, in und durch unser Leben. Wir haben die Möglichkeit, durch das Aussprechen von Gottes kreativem, ewigem Wort Veränderung zu bewirken. Und diese Kraft wird durch die Worte ausgelöst, die wir aussprechen. Im Alltag. Ich habe lange Zeit gesagt, oh, bin ich müde, ich mag nicht mehr. Das war eine Saat, die war nicht so gut. Und die Erde habe ich reich erlebt, bis ich mal gecheckt habe, Gottes Wort verheißt mir was anderes. Dann habe ich gesagt, die da harren auf den Herrn, die kriegen neue Kraft. Die da harren auf den Herrn, die kriegen, Herr, das ist das, was ich brauche. Und das hat etwas verändert. Wenn ich sage, meine wirtschaftliche Lage wird nie wieder gut werden. Wenn ich sage, ich werde meine Schulden niemals abbezahlen können, dann sprechen wir Festlegungen aus. Dann sprechen wir vielleicht sogar einen Fluch aus über unseren Finanzen. Aber dein Leben wird ganz bestimmt positiv verändert, wenn du die ewig gültigen Worte Gottes aussprichst. Mein Gott aber wird all meinen Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, Philipper 4,19. Wenn du sagst, wie es Peter immer sagt, es ist egal, was in der Welt passiert. Gott ist mein Versorger. Ich weigere mich, ihn Angst zu geben. Meinen Nöten wird begegnet werden. Dann wirst du im Glauben und im Gehorsam zu Gott dazu befähigt, weise finanzielle Entscheidungen zu treffen. Cicredo, das glaube ich wirklich. Ja, mit Deutsch heute, okay. Möge Gott uns Offenbarung schenken über sein Wort und den Stand. Und das ist jetzt ganz wichtig und eigentlich eine Fortsetzung von dem, was wir gehört haben bis jetzt. Möge Gott uns Offenbarung schenken über sein Wort und den Stand, den wir als Gotteskinder haben und für das Bundesverhältnis, in dem wir mit Gott stehen. Wir brauchen mal eine Offenbarung. Ich versuche euch das zu erklären mit Saul und David. Die standen beide in demselben rechtsmäßig gültigen Bund mit Gott, mit denselben Segensverheißungen, oder? Wusste das Saul? Ja, sicher. Der war beschnitten. Das heißt, das war das Zeichen, dass er rechtsmäßig Anrecht hatte an den Segnungen dieses Bundes. Er war beschnitten. Das Zeichen des Bundes war auf ihm. Er hatte aber keine Offenbarung über dieses Bundesverhältnis, in dem er zu seinem Gott stand. Und deswegen sah er den Goliath, den Riesen-Goliath, als eine Bedrohung an und er zitterte vor ihm im Gleichtakt zu seiner Mannschaft, die auch alle beschnitten waren und zum Volk Gottes gehörten. Und der David hingegen hatte eine Offenbarung darüber, was es bedeutet, dem Herrn zu gehören und fürchtete sich deswegen nicht, sondern er sah den Philister als Gelegenheit an, um zu zeigen, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der regiert und der nicht besiegt werden kann. Er hatte Offenbarung über das, was Gott ihm geschenkt hatte, über seine Verheißungen, über diesen Bund, in dem er stand mit Gott und du stehst in einem genialen Bund mit Jesus, wow, im neuen Bund. Aber eben, David hatte nicht nur das Wissen, nicht nur die Offenbarung über diese Wahrheiten, sondern er hat sein Bekenntnis entsprechend diesen Offenbarungen dann ausgeführt. So hat er gesagt, wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Sag mal, hey, das war ein Teenager. Der andere war ein Koloss, er ein Teenager. Der sagt, geht's noch? Der ist ja nicht mal beschnitten, der gehört nicht mal zum Volk Gottes. Und ich sage dir, psychologisch hat dieser Riese diesen Teenager so zusammengeschissen. Ich wäre heim zum Mami gelaufen, du. Wow. Hat ihn verflucht bei seinem Gott. Er hat ihm den Tod prophezeit. Und der Frechheit, der David sagt, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wolfsspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Heerscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Wart nur, du. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben. Wieso? Damit die ganze Welt erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und er sagt, und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert, nicht durch Spieße rettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Halleluja. Habe ich verstanden? Wenn wir Offenbarung haben über diesen Stand, in den Jesus uns gesetzt hat, in diesen neuen Bund, wo Jesus garantiert, dass er ihn halten wird, Mama Mia, dann geht die Post ab. Und wenn wir dann noch unser Bekenntnis entsprechend dieser Offenbarung einfach formen, dann geht die Post ab. Dann sehen wir die Umstände nicht mehr so, wie wir sie sehen, sondern wie sie Gott sieht. Dasselbe war damals bei den Kundschaftern, die vor lauter Riesen und hohen Stadtmauern nur noch sagten, 4. Mose 13, 32, in diesem Land kann man nicht leben. Es ist ein Land von Riesen, das seine Einwohner frisst. Das haben sie nicht gesehen, das haben sie erfunden. Wir kamen zu ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Ihre Worte haben ihr Schicksal bestimmt. Sie haben sich quasi mit ihren Worten das eigene Grab geschaufelt. Ist sowas von krass dargestellt. Der Kaleb und der Josua sah die gleichen Mauern, die gleichen Heuschrecken oder Riesen, oder? Aber er hatte Offenbarung über den Stand, den sie hatten als Bundesvolk. Der Josua und der Kaleb hatten Offenbarungen über diese Verheißungen Gottes, der gesagt hatte, ich werde euch führen in ein Land, das Milch und Honig fließen lässt. Wow. Wissen, Offenbarung und dann ein Bekenntnis, das dieser Offenbarung gemäß ist. Sei nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie fressen wie Brot. Rachekeib, oder? Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Und Gott hat ihnen den Sieg gegeben und sie als einzige ins verheißene Land geführt. Ihre Worte haben auch ihr Schicksal bestimmt. Wie anschaulich doch das ist. Wie entscheidend ist unser Reden. Unsere Zunge kann also ein Brandstifter sein oder ein Auslöser von Segen. Die Zunge entscheidet, welche Richtung da angegangen wird. Möchtest du ein Brandstifter sein oder möchtest du Segen auslösen? Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Was wir aussprechen, rufen wir herbei. Sehen wir so, dass wir gut ernten? Sehen wir gute Worte, die Leben schaffen, die segnen, die ermutigen, die auferbauen? Spiegeln unsere Worte Gottes Liebe, seine Gnade und Hoffnung wider? Oder sehen wir Angst, Neid, Hass? Und hört mal, wir leben in einer Zeit, da gibt es so viele Fake News, dass du etwas liest und du weißt nicht mehr, ob du dem glauben sollst oder nicht. So viele Fake News. Und der Stellenwert der Wahrheit ist verloren gegangen. Und da sind wir als Gemeinde ganz speziell herausgerufen, den Unterschied durch die Wahrheit und Klarheit unserer Worte zu machen. Und deswegen sagt der Paulus, kein schlechtes, böses, unnützes, faules Wort soll aus eurem Munde kommen, sondern was gut ist zur Auferbauung. 3/4 der Probleme könnten gelöst werden, wenn wir das checken würden, meint dieser Spezialist. Wow. Und Paulus drängt uns so zur Entscheidung, dass jedes Wort, dass wir sagen, gerade auch zu Glaubensgeschwistern, ganz bewusst den Bau des Hauses Gottes fördert und auf gar keinen Fall hindern soll. Wir haben eine Berufung. Wir haben die Berufung, nehmen wir sie wahr, ganz bewusst mit jedem einzelnen Wort uns zum Aufbaukommando im Bau des Hauses Gottes zu stellen. Und uns entschieden zu distanzieren vom Abbruchkommando. Und ich sage so viel, mit deinem freundlichen, ermutigenden Wort kannst du den Tag einer Person verändern und vielleicht sogar ihr ganzes Leben. Mama mia! Nehmen wir diese Berufung wahr. Jesus hat Menschen mit seinen Worten begeistert. Er hat sie belebt. Er hat sie zur Umkehr gerufen. Er hat sie zum Glauben gerufen. Er hat ihnen Vergebung zugesprochen. Er hat ihnen die Furcht genommen. Seine Worte, Tatita cum, Mädchen, steh auf, haben bewirkt, dass ein totgeglaubtes Mädchen wieder aufstand. Und seine Worte, Ephrata, öffne dich, haben den Mund und die Ohren eines Taubstummen geöffnet. Und Jesus sandte seine Mannschaft aus, seine Jünger, mit dem genau gleichen Auftrag, mit der genau gleichen Vollmacht, diese lebendigen, ewiggültigen Worte Gottes auszusprechen. Diese Worte des Lebens, diese Worte der Hoffnung. Werden wir uns der Macht der Worte neu bewusst. Und entscheiden wir uns dafür, lebensspendende Worte auszusprechen. Entscheiden wir, Worte zu sagen, die auferbauen, die positiv sind, die ermutigen, Zusagen Gottes bekennen. Denn sie werden den Segen Gottes nach sich ziehen. Und ich hoffe, wir erkennen diesen großartigen Plan, den Gott für seine Kinder und für seine Gemeinde hat. Und geben wir uns nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Warten wir nicht, bis uns alles in den Schoß fällt. Sondern beginnen wir positiv zu arbeiten, positiv zu reden. Die Wahrheit, die ewig gültige Wahrheit wird alles verändern. Halleluja. Herr, wir danken dir für dieses gewaltige Wort, das der Paulus da uns gegeben hat. Er hat uns aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wort kennen, aber dass wir auch Offenbarung haben müssen über diese schlichten Wahrheiten. Und da hat er uns gelernt, dass wir lernen müssen, einfach das auch auszusprechen. Das auszusprechen, was dein ewig gültiges Wort sagt, Herr. Herr, und vergib mir, wo ich Fluch über meinem Leben ausgesprochen habe, über meinen Mitmenschen, Herr. Und ich möchte mich entscheiden an diesem Tag, neu geführt zu werden mit dem Heiligen Geist, neu erfüllt zu werden mit den Verheißungen des Wortes Gottes, Herr. Und ich sage dir, Herr, gib mir und uns allen Gnade, dass wir unser Herz doch bewahren, was das Zentrum des Lebens ist, Herr, über alle Maßen. Herr, nimm du Kontrolle über unser Herz, dass du wohnen kannst, dass du Freude haben kannst, dass ein guter Schatz in unserem Herz einfach aufbewahrt wird, dass eine freudige Frucht der Lippen einfach zu hören sein wird für viele unserer Mitmenschen. Herr, schenke uns in dieser Zeit, wo so viel Fake News ist, doch aufzustehen für die Wahrheit, für die ewig gültige Wahrheit, für diese Botschaft, die Menschen rettet und vom Verderben einfach erlöst. Danke für dein Wort, Jesus. Danke, auch wenn es eine Ermahnung ist, Herr. Herr, sehen wir diese gewaltige Kraft in diesem wunderbaren Wort. Und danke, Herr, Herr, für diese Frucht der Lippen, dass wir sie genießen können in den nächsten Wochen und Monaten, weil wir beginnen, positiv auszuteilen, positiv zu säen. Und wir freuen uns jetzt schon ab den Fruchtbäumen, die da wachsen werden. Wir freuen uns jetzt schon an der Freude, die das auslöst, an der Ermutigung, die das auslöst, an der Angst, die davonlaufen muss, weil sie gar keinen Platz hat und nicht mehr geschürt wird. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Halleluja. Amen. Wir singen noch ein Lied und dann, dass der Peter noch ein paar Bekanntmachungen durchmacht.